Neue Folge, neues Glück.
Neue Folge, neues Glück, neues Thema. Zum Thema KI, da treibst du dich ja ziemlich rum, auch mit deinen aktuellen Sachen. Habe ich mal rausgesucht, KI-Startups in Deutschland als Thematik. Boom oder zu spät? Wo stehen wir eigentlich in Deutschland beim Thema KI? Gerade vielleicht auch im Vergleich, also wenn man ein bisschen Richtung Silicon Valley schaut, dann kriegt man ja diese ganzen Innovationen eigentlich, diese Blue Chips und Unicorn-Firmen etc., OpenAI, Anthropic, alles USA, alles Silicon Valley. Von uns in Deutschland, Europa gibt es ein paar, ne? Ja. Aleph Alpha beispielsweise, Synthesia,
Flux,
die mir jetzt spontan einfallen, aber sind wir an der Ecke KI einfach schon zu spät? Oder sind wir genau richtig? Oder wo siehst du vielleicht auch die Chancen Richtung KI-Startups in Deutschland?
Da ist immer die Frage, bist du, also es gibt ja die großen Systeme und ich glaube, da sind wir abgehangen. Also OpenAI, Gemini, Claude, also mir fällt nur einer ein, das Mistral aus Frankreich, Aleph Alpha, ist meiner Meinung nach nicht für den B2C oder für den Normalkunden erreichbar. Und in den kleinen Systemen, das ist halt volatil, ne? Also du kannst, also wenn du dir mal anguckst, welche Systeme in den letzten 12 Monaten gestorben sind, die vor 2 Jahren noch, boah, krass, also was da möglich ist. Also ich glaube, zu spät ist es nie. Ich glaube, dass halt Unternehmerinnen und Unternehmer oder Menschen, die jetzt was auf die Beine stellen wollen, und die Angst ist nicht ganz unberechtigt, ist halt dieses Thema AI Act und Datenschutzkonformität. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, mag ich gar nicht bewerten. Also oft geht es mir auf den Keks und als private Person denke ich mir da manchmal auch, Gott sei Dank, guckt auch jemand danach. Ne? Also ich meine, da schlagen 2 Herzen in mir. Ich glaube nicht, dass es zu spät ist, weil du siehst ja auch an Flux, die kam ja letztes Jahr irgendwann mal aus der Box gesprungen und die haben momentan, glaube ich, immer noch das beste Bild-KI-Modell, was es auf der Welt gibt oder mit eins der besten. Aber wir müssen halt jeden Tag dran arbeiten und jeden Tag kann so eine KI-Firma halt auch hops gehen. Also der Business Case, wir hatten es gerade mit den Agent-Builder von OpenAI. Damit sind jetzt natürlich ganz viele Leute, die so dieses Thema Make.com, Zapier, No-Code, Low-Code, also nicht arbeitslos, ne? Also da musst du dich halt weiter bewegen. Aber der Case, der vor 4 Monaten noch total goldenen Regen bedeutet hat, den gibt es ja eigentlich so in der Form zumindest nicht mehr. Der wandelt sich halt jetzt wieder. Mhm.
Hast du ganz viele unterschiedliche Sachen angesprochen. AI Act können wir vielleicht ein bisschen hinten anstellen und ein bisschen später nochmal drüber reden.
Da können wir eine eigene Folge machen.
Kannst eine eigene Folge auch machen. Können ja die Leute auch in den Kommentaren mal reinschreiben, ob sie da was sehen möchten zu dem Thema. Ich meine, die grundlegende Frage ist einmal diese, du sagtest gerade Foundation Model wird es ja auch genannt, ne? Also diese grundlegenden KI-Systeme, die ChatGPT ermöglichen, Coding-Assistenten ermöglichen etc., dass wir da vielleicht ein bisschen zu spät dran sind. Ne? Die Frage ist, ist das schlimm oder ist das eben nicht schlimm, weil man kann ja durchaus seine Unternehmen auch auf dieser Grundlage dann aufbauen. Jetzt hast du angesprochen, da wollte ich eigentlich auch ein bisschen hin, das trifft sich ganz gut, Richtung dieser Automatisierung. Ne? Mhm. Make.com, N8N beispielsweise, das sind ja zwei größere Plattformen, die sind in dem KI-Boom groß geworden. Ne? Ja. Die Plattform gab es prinzipiell schon vorher mit dem Ziel Automatisierung. Und dann kam so ein Thema wie KI einfach noch mit rein und hat das Ganze nochmal richtig zum Abheben gebracht.
Ja.
Ist das sowas, was du in dem Moment dann auch eher für, jetzt gerade mal sagen wir mal Europa oder auch Deutschland siehst, dass wir da auch unsere Stärke dann beispielsweise vielleicht legen?
Ja, also du musst ja nicht den Reifen herstellen, wenn du Autos herstellst. Also, ne, ich meine, da dürfen ja spezialisierte Firmen da draußen sein. Ich meine, wir sehen ja auch an DeepSeek, dass sowas in Monaten auch egalisiert werden kann, ne, so ein Vorsprung. Ich, wie gesagt, wir erleben ja nicht aus Europa diese großen Nachrichten, weil natürlich hier, wenn du jetzt irgendwo hingehst und sagst, ich möchte 50 Millionen Euro haben, ich habe eine geile Idee, dann sagt jeder Investor, aber bitte nicht in Europa. Ne, weil hier musst du mit ganz vielen Parteien reden, in Amerika wird das halt gemacht. Aber klar, also aber in Europa, und da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, ist halt der Kunde zum Beispiel noch gar nicht so weit. Also das merken ja wir ganz, ganz oft. Die Leute sagen, lieber mache ich, also du könntest jetzt mit N8N eine Content-Automatisierung machen. Das heißt, du sagst, hey, jeder von euch macht 5 Bilder von sich, von seinem Arbeitsplatz, wir laden das auf den SharePoint hoch und jetzt posten wir jeden Tag mit einem schönen Text irgendwas auf Instagram. Mhm. Machen die Leute aber nicht, weil sie dann die Angst haben, sie geben was aus der Hand und oh Gott, und was ist, wenn der Nachbar was sagt. Also wir kommen diesem Mindset näher, dass die Leute schon verstehen, wir müssen. Mhm. Aber aus der Freiwilligkeit heraus tut sich gerade der Deutsche halt ultra schwer, solche Systeme anzunehmen, weil das halt Kontrollverlust bedeutet und die Deutschen lieben schon ihre Kontrolle über so ziemlich alles.
Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, auch ein großer Teil ist sicherlich auch die Privatsphäre in dem Moment. Also wenn ich jetzt so Systeme nutze wie jetzt ChatGPT, ich muss natürlich immer drauf aufpassen und auch ihr Leute, wenn ihr die Tools draußen nutzt, auch immer mit Bedacht und einsetzen, welche Daten gebe ich denn da preis. Ne? Ich sollte vielleicht nicht meine Steuernummer in ChatGPT reingeben, in die Free-Version, ne, wo ich dann definitiv Fall, ja. Nachher weiß, dass diese Informationen genutzt werden, um wieder die neuen Modelle mit Daten zu füttern. Ist vielleicht aus unternehmerischer Sicht ja aber auch ein valider Punkt, dann zu sagen, ich gebe eben nicht alles preis. Es gibt noch meine Firmengeheimnisse, mein sogenanntes Intellectual Property, also das, was mich als Firma dann nachher auszeichnet, dass ich das nicht an solche Systeme auslagere, um dann daraus vielleicht irgendwas Neues zu heben, sondern eher diese Gefahr dann auch sehen, dass mir gegebenenfalls auch Geschäft wegbricht, weil halt in dem Moment mein Wissen, meine Datenbasis, ne? Und diese ganzen KI-Modelle funktionieren ja auf Grundlage von Daten. Deswegen macht es vielleicht auch in den USA viele Dinge auch einfacher, weil da die Regulatorik nicht ganz so stringent ist, was jetzt die Datenverarbeitung angeht. Meta wurde ja auch angeklagt, weil sie ganz, ganz viele Bücher fälschlicherweise zum Lernen ihrer Modelle genutzt haben, obwohl sie da gar nicht die Rechte dazu hätten. Zu dem damaligen Zeitpunkt. Das heißt, das schränkt aber auch ein Stück weit.
Und ob das gut ist oder schlecht, mag ich nicht bewerten. Mhm. Weil ich sag halt, wir haben letztens eine hochtrabende Diskussion gehabt über LinkedIn. Und da habe ich gesagt, ich finde es halt Wahnsinn, dass Menschen wirklich glauben, dass die KI nicht, also mindestens einmal täglich einen kompletten, simpel gesagt, einen Screenshot macht von LinkedIn, also von jedem Post, von jeder Bewegung. Die sehen ganz genau, ich habe 28.790 Follower und einen Tag später habe ich 38.795. Also weißt du, also das ist für mich eine Illusion und ich glaube, dass wir müssen die Realität akzeptieren, nur weil du Office 365 hast und der Microsoft-Server in Irland steht. Ich habe den Server noch nicht gesehen. Also, weißt du, das ist, also ich glaube, dass das, was wir unter Datenschutz verstehen, ist eine Idee, an die wir glauben. Ich persönlich glaube da nicht dran. Ich glaube, jede E-Mail, die ich lese, jede E-Mail, die jeder liest, ob das Yahoo, Gmail, ob das mein Firmen-Exchange-Server ist, glaube ich nicht dran. Also vielleicht nicht, dass jeder jede E-Mail liest oder so, aber wenn du über Trainingsdaten sprichst, sind das ja immer nur Bits und Bytes. Ne? Das sind ja kleinste Brocken von, der Martin hat jetzt heute die 17. E-Mail an, was weiß ich, die Carla geschickt. Glaube ich nicht dran. Und deswegen glaube ich, dass diese Blockade, die wir momentan in Europa haben, auch bescheuert ist, auf gut Deutsch, weil das, was wir unter Datenschutz verstehen, ist nicht die Realität, was der Datenschutz ist. Ich habe ein Datenschutz-Audit letztes Jahr gehabt und das ist gar nichts. Das hat nichts mit dem Schutz von Daten zu tun, sondern das ist, wenn dich jemand verklagt, hast du da auf dem SharePoint ganz viele Dokumente, die du vorzeigen kannst, wo der Richter sagt, jawohl, passt. Also das ist der Datenschutz.
Ja gut, ein Datenschutz ist in dem Moment ja ein Regelwerk, das du dann anwendest, um sicherzustellen, dass beispielsweise auch nur Personen auf eine gewisse Dateninformationsgrundlage zugreifen können etc. Auf den Servern gebe ich dir recht, das ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen schwer zu fassen, wenn du da eine Rechenmaschine hast und da ist gleichzeitig eine US-amerikanische Firma mit drauf und dann eine europäische Firma.
Genau.
Nimm mal
und da ist Amazon, eine Wand dazwischen.
Nimm mal AWS in dem Sinne, ne? Und dann gibt es dann halt gewisse Softwarekonstrukte, die dann da laufen, um das sicherzustellen. Natürlich musst du dich in dem Moment auf den Anbieter verlassen. Da gibt es aber dann auch Audits und allem drum und dran, die da eigentlich das sicherstellen sollten. Also ist wahrscheinlich eine gewisse gesunde Skepsis zu haben, ist okay.
Ja.
Ich würde trotzdem das nicht alles gleich in die Tonne kloppen und sagen, das ist alles unsicher.
Nein, absolut nicht. Aber weißt du, wenn ich jetzt sage, ich hatte zum Beispiel mal mit einem die Diskussion, der gesagt hat, er will einen Blog schreiben mit ChatGPT und hat mich dann zum Thema Datenschutz gefragt. Dann habe ich gesagt, aber du veröffentlichst das Ding doch im Internet. Also was um Gottes Willen ist jetzt für dich der Datenschutz?
Ja, okay.
Ne? Also, und das sind also Firmengeheimnisse. Ja. Wer ist mein Kunde? Wie viel bezahlt mir mein Kunde? Welchen Rabatt bekommt der? Wie sieht der Vertrag? Also meinetwegen. Aber es gibt halt viele, viele Dinge, da müssen wir uns nicht um den Datenschutz
das
kümmern.
Das ist korrekt, da gehe ich mit. Ja.
Und da kommt da die Ulrike aus der Buchhaltung und sagt, weiß ich mit dem Datenschutz. Das darf nicht die erste Frage sein.
Das ist richtig, ja, genau. Aber vielleicht nochmal ein bisschen die Schere zur KI-Startup-Landschaft. Ich fand es ziemlich beeindruckend, als ich da ein bisschen recherchiert habe. Wir haben bis Stand heute fast knapp 1000 KI-Startups in Deutschland. Also genommen wird die Zeit ab 2020 ungefähr. Und wir haben ungefähr so ein jährliches Wachstum von 30%+.
Was ist ein KI-Startup?
In irgendeiner Form, was in eine KI einsetzt, beziehungsweise KI im Produkt hat. Das ist jetzt natürlich auch wieder sehr schwammig, kann man
jetzt sagen. Bin ich jetzt ein KI-Startup? Ich habe 2021 gegründet. Wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, ja, zählst du vielleicht da auch schon tatsächlich mit rein. Genau, aber das andere Beeindruckende an der Stelle fand ich tatsächlich halt die in Anführungszeichen Überlebensrate in den ersten Jahren.
Oh.
Ne? Mhm. Also scheint zumindest, dass aufgrund dessen, dass man KI einsetzt, ich zumindest mehr Traktion in meinem Startup bekomme, um schneller in Anführungszeichen profitabel zu werden. Ich meine, wir sprechen hier für einen, da muss man auch ein bisschen aufpassen, über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, wo man dann sagt, okay, die überleben in dem Moment. Viele Firmen gibt es noch nicht länger als 12 oder 24 Monate, deswegen ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese Zahlen. Aber würdest du das als KI-Startup in dem Moment vielleicht auch unterschreiben, dass du sagst, diese Traktion, die kriege ich einfach viel, viel schneller hin und
natürlich.
Ich kann dem Kunden viel schneller einen Mehrwert liefern?
Ja, ich glaube, das, wo, aber das war ja schon immer Fachidiot, Quatsch, Kunde tot. Ich glaube, da, wo sich viele schwer tun, ich rede ja auch mit vielen, ne? Ich bin ja auch mittlerweile in so einer kleinen KI-Bubble drin, da haben Leute geniale Ideen, tolle, tolle Sachen, aber die kriegen es halt null an den Kunden. Also die checken auch nicht, wo steht der Kunde. Ne? Wir waren ja gestern beim Fußballspielen, Grüße gehen raus an den Marc, der ist in München und gehört mit Sicherheit auch in diese Gruppe rein. Und der sagt halt, du musst mit den Kunden wirklich so weit vorne anfangen, dass du den, also er sagt, das ist Wahnsinn, wenn du aus dieser Bubble rauskommst und dann halt wirklich mit einem Kunden redest, der sagt, ja, Excel ist ja das Beste, was es gibt eigentlich. Ne? Und du sagst, nee, Excel ist schon 100 Jahre alt, braucht keiner mehr. Aber ja, also ich glaube, dass die Chance, also nee, umgedreht, vielleicht ist es die bessere Beleuchtung. Ich glaube, dass wenn du den gleichen Scheiß verkaufst wie vor 5 Jahren, bist du definitiv in Richtung Insolvenz oder Pleite unterwegs. Also es gibt gar nicht die Option, da habe ich in den letzten 2 Jahren viele erlebt, die sich da so ein bisschen gewehrt haben, die gibt es halt heute nicht mehr. Also gerade als kleinere Firma, 5-Mann, 10-Mann-Firma, wenn du keine KI nutzt, vergiss es. Also du wirst von der ganzen Welt nass gemacht. Attackiert ja jeder den deutschen Markt momentan, weil es halt keine Sprachbarrieren mehr gibt. Und wenn du da sitzt mit deinen relativ teuren deutschen Mitarbeitern mit 30 Tagen Urlaub und Tritrat Rullala und sagst, wir arbeiten mal vor uns hin, keine Chance. Absolut gar keine Chance.
Okay. Das heißt, ich als kleines Startup, das eine Idee habe, habe gar keine andere Wahl. Also wir hatten das letzte Woche ja schon mit der Automobilindustrie. Ja. Ne? Wir müssen zwingend wieder den Kunden in den Fokus stellen. Jetzt habe ich eine Startup-Idee, kundenorientiert, problemlösend orientiert. Du sagst in dem Moment, ich komme gar nicht drum rum, dann mir Gedanken zu machen, ob ich KI nutze oder nicht nutze, sondern es stellt sich gar nicht erst die Frage, sondern ich nutze sie und lege dann sozusagen los und versuche eben mithilfe von KI schneller am Markt zu sein als eben alle anderen.
Ja, schneller und besser. Also ich war diese Woche, hatte ich ja einen Vortrag beim Innoport und da habe ich über eine Angebotsautomatisierung geredet und da ist quasi der Bot in meine E-Mail, also ich habe ein neues Gmail-Konto eröffnet, ne, also auch Datenschutz, und habe mir selber eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, ich brauche ein Angebot und habe halt gepromptet, hey, pass mal auf, überprüf mal mein Postfach, ne, so. Und ich habe halt eine individuelle Antwort bekommen, ich habe einen perfekten Preis bekommen, ich wurde so angesprochen, also ne, der Text wurde halt ein bisschen gespiegelt, also wenn er duzt, duzt sich auch, wenn die E-Mail länger ist, ist meine auch länger. Und da habe ich gesagt, jetzt haben wir nicht nur kein Geld benötigt, um ein Angebot zu schreiben, sondern wir haben höchstwahrscheinlich auch das individuellere Angebot abgegeben, weil wenn da jetzt bei meiner Konkurrenz ein Sales Back-Off, der sagt, okay, Vorlage 23, guten Tag, Herr Schmidt, hier Ihr Angebot. Also wir sind ja nicht nur günstiger, sondern auch besser. Und ich glaube, wenn das nicht verstanden wird, dann hast du keine Chance. Also du musst einfach sagen, okay, damit verschwende ich keine Zeit.
Ja, aber jetzt bist du ja, ich meine, KI-Modelle sind nichts anderes als, also so Sprachmodelle, nichts anderes als statistische Modelle. Ne?
Ja.
Das heißt, im Moment bist du ja vielleicht ein Stück weit besser als der Wettbewerber, weil der vielleicht noch
Zieht nach.
Seine Birgit Birte oder Niklas Karl-Heinz, wie auch immer, im internen System dann halt hat, der die Angebote dann auch schreibt. Aber die ziehen ja nach, hast du genau gesagt.
Die gehen pleite oder ziehen nach, eins von beiden.
Okay, aber du hast ja dann nur eine gewisse Kadenzzeit von vielleicht einem halben Jahr bis Jahr. Du sagst, es reicht.
Genau an dem. Weil dann ist ja wieder irgendwas. Also auch der bleibt, also weißt du, der nachzieht, bleibt der nachzieht. Der vorangeht, hoffentlich, gut, haben wir in der deutschen Automobilindustrie auch anders gesehen, sollte ja weiterhin vorangehen. Also wenn ich das Mindset habe, ich will immer das beste Produkt für meinen Kunden am Markt nutzen, bin ich natürlich in einem permanenten Change. Das ist sehr anstrengend. Also geht uns ja genauso als Firma. Dass auch du dich manchmal überrollt fühlst und denkst, boah, jetzt hast du eine Woche einen Prozess implementiert, aber den kannst du eigentlich schon wieder wegwerfen, weil da gibt es schon wieder was Neues. Also das ist schon auch anstrengend, aber für unsere Kunden ist das halt immer ein Stück mehr als bei anderen. Und ich meine, mein Anspruch als Geschäftsführer kann es ja nicht sein, schlechter als der andere zu sein.
Ja, klar.
Aber ich finde es ja immer wieder interessant, wenn wir jetzt in die akademische Richtung gehen. Ich habe immer das Gefühl, wir haben so Hubs wie München. Also da geht unglaublich viel, also auch mit Förderungen und Inkubatoren und bringen Firmen mit
nimm Synthesia, ne?
Genau, aber gibt es denn hochschulmäßig irgendwas, wo wir wirklich sagen, also ich kenne Heilbronn, ich kenne München und dann wird es schnell dunkel, so in meinem Kopf.
Sind die Hubs im Moment, ne? Also die Schwarz-Stiftung baut massiv mit der TUM auch wieder. Ne? Ja. Also die TUM ist da auch im Bildungscampus in Heilbronn involviert. Auch die Hochschule Heilbronn selber ist da auch mit drin, auch unterschiedliche Firmen. Wir haben hier in der Nähe in Tübingen das AI Valley. Ne? Da hat Bosch die letzten Jahre ganz, ganz viel rein investiert und auch die Uni Tübingen ist da Richtung Foundation Models und solche Geschichten auch unterwegs. Also wir haben schon gewisse Spots, aber was ich jetzt noch nicht eben so rausgenommen habe, wie du jetzt gerade sagtest, ist halt, ne, du hast München mit der TUM, da sind exzellente KI-Forscher da, die es dann auch schaffen, das ganze Ding nachher wirklich mit Traktion in die Wirtschaft reinzukriegen. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, diese Transferleistung ist in dem Moment auch noch nicht ganz so einfach. Wie gesagt, Heilbronn hier in Baden-Württemberg arbeitet stark dran, in Tübingen haben wir da einen kleinen Hub. Und dann hast du aber auch klar siedelst du dich ein Stück weit mit an, wo die KI-Forschung auch ein Stück weit ist, aber auch da, wo deine Infrastruktur also die Startup- und Gründerszene ein Stück weit unterstützt. Und da hast du, glaube ich, mit Berlin, gut, Berlin war die letzten Jahre, glaube ich, nicht mehr ganz so. Leipzig, Hamburg sind vielleicht auch nochmal da, wo viele KI-Startups im Moment gerade gegründet werden, wo halt auch die Gründerszene da ist, um dich auch zu unterstützen. Also ich glaube, das sind so zwei gewisse Aspekte, ne? Also wo passiert die Party bei den Grundlagen und der Theorie beziehungsweise mit dem Forschungsfortschritt von KI gepaart mit, wo ist die Gründerszene, wo kann ich als Startup überhaupt mich vernetzen und groß werden.
Also das. Aber ich meine, du bist jetzt in deiner Rolle natürlich auch gestaltend. Also wie würdest du jetzt sagen, könntest du ihr mehr Traktion reinbekommen, weil ich meine, also junge Menschen mit irgendwelchen coolen Vorstellungen oder so diesem Mindset, ich will die Welt verändern, gibt es gefühlt genug. Mhm. Also Punkt. Wie kann die Wirtschaft, ne, wie kann der akademische Apparat, wie können wir denn da das Futter erhöhen? Wie kriegen wir das? Müssen wir einen kostenlosen ChatGPT zur Verfügung stellen? Nein, aber also jetzt blöd gesagt, manchmal hängt es ja schon da dran. Ne? Das kannst halt nicht mit einer kostenlosen Lizenz arbeiten, hast du dann.
Ja, also ich glaube, du musst an der Stelle, ich weiß nicht, wie es an der TUM lief, dafür habe ich jetzt die Kontakte an der Stelle nicht. Ich kann nur wieder sagen, wie es bei uns in dem Moment ein bisschen läuft oder wie es halt in den unmittelbaren, in meinen unmittelbaren Peers halt ist, dass halt der akademische Apparat etwas langsamer ist einfach. Ne? Das ist, kommt auf die Struktur in dem Moment einfach ein bisschen drauf an, dass wir ein bisschen länger für gewisse Dinge brauchen, aber Hochschulen und allem drum und dran sind da, also wir sind schon dran, wir versuchen auch mehr KI, ich meine, das ist auch so eine große Diskussion, ne? Oft sieht man in den Informatikstudiengängen gar nicht drin, dass da KI irgendwie repräsentiert ist, aber wir machen da auch schon sehr, sehr viel drin, ne? Also es hängt kein Aushängeschild, KI ist drin, ne? Intel Insight oder KI Insight.
Aber es gehört halt zum Stand der Technik.
Trotzdem machen wir ganz, ganz viel. Und auch die, was ich wahrnehme, ist, dass KI viel, viel mehr auch im Mittelstand ankommt. Also wir hatten die letzten 12 Monate viele Abschlussarbeiten und auch viel Zusammenarbeiten mit Firmen, wie KI dann auch im Mittelstand ankommt. Also in den großen Firmen, Das ist so das Frontloading. Die versuchen das schnell in dem Moment dann auch zu adaptieren, tun sich damit meistens schwer, weil sie große Firmen sind.
Und halt intern schwer. Und
intern super schwer. Ja. Können wir übrigens auch mal ein Video machen, falls da Interesse ist. Wie nutze ich denn als Mitarbeiter KI und welche Hebel gibt es vielleicht auch, um den Chef zu überzeugen? Ja. Nee, aber wir sind tatsächlich dran, immer mehr und mehr auch KI in das Studium rein zu integrieren, sodass wir, wenn wir Leute auch haben, die da geile Ideen haben etc., dass die zum einen schon diese Grundausbildung haben und zum anderen aber auch die Möglichkeit dann haben. Wir haben mit dem Gründerzentrum an der Hochschule auch die Möglichkeit, Startups mit zu gründen. Du bist im Mentorenprogramm auch beispielsweise bei uns konkret mit dabei, um dann auch die Studierenden auf den richtigen Pfad, sage ich mal, so ein bisschen mit raufzubringen. Also ich denke, da passiert schon ganz, ganz viel.
Aber halt viel zu wenig. Also weißt du,
aber ich glaube, was uns ein bisschen fehlt, auch aus dem akademischen Bereich, ist heraus dieses Mindset des Gründens.
Und des Tuns.
Und halt, tun würde ich jetzt uns vielleicht nicht ganz so unterstellen. Vielleicht
aber das Gründen ist ja auch Tun. Ja, ja, aber halt dieses, also ich kenne niemanden, es gibt nicht eine Firma, die gesagt hat, ich mache heute eine Firma aus, mache eine Homepage und die Homepage ist datenschutzkonform. Gibt's nicht. Also ich würde behaupten, 99% aller deutschen Homepages könntest du sofort abmahnen.
Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde.
Nein, es soll nur ein Sinnbild sein, weißt du, so diese diese Fantasie, ich könnte perfekt starten oder das hat alles kein Risiko. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, was wir in Deutschland haben, dieses ich will schon an den Start gehen und es möglichst perfekt haben und in der Zeit hat halt irgendein anderer schon 40 Fehler gemacht und hat gesagt, jetzt weiß ich wo lang. Das fällt mir, also mag aber nur ein Gefühl sein. Ne?
Nehme ich in dem Moment jetzt nicht wahr. Also wir haben einige, die bei uns tatsächlich dann auch Richtung Selbstständigkeit dann auch gehen. Vielleicht beispielsweise auch kleine Studienprojekte so ein bisschen als Testballon auch wahrnehmen. Ja. Du hast vielleicht schon recht, dass man sagt, diese Risikobereitschaft ist vielleicht nochmal ein bisschen eine andere. Dass du im akademischen Umfeld vielleicht dann nochmal ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu sensibel an der Stelle bist, ne? Und dann sagst du, okay, ich will einen guten Start hinlegen und ich nehme dafür nochmal ein bisschen mehr Zeit. Mag jetzt vielleicht nicht verkehrt sein in dem Moment. Aber ich gehe mit, dass dieses Mindset an, lass mal lieber gründen, ne? Und eine eigene Idee verwirklichen, dass das ein bisschen, dass es mehr kommt, aber in der Vergangenheit nicht so getrieben hat. Man muss sich auch nur angucken, wo jetzt beispielsweise bei den Hochschulen hier in der Region, wo da viele Leute auch hingehen. Ne? Du gehst halt klassischerweise zum Bosch, zum Daimler, zum Porsche etc. Da verdienst du halt auch extrem gut im Vergleich zum Mittelstand oder zur Selbstständigkeit in dem Moment, muss man auch fairerweise sagen. Und dass zumindest die Risikobereitschaft vielleicht auch bei manchen dann dahingehender Weg ist, gehe ich lieber da rein. Ja. Bist du mal in diesem Hamsterrad, ist es halt auch super schwer, wieder rauszukommen, außer du kriegst halt irgendwie...
Gut, und wie sicher das ist, sieht man momentan. Ne? Also auch dieses Thema... Außer
du
kriegst einen
Impuls, wo du sagst, ich muss aus diesem Hamsterrad raus. Genau. Ne?
Ja, ja. Ja, ich glaube, dass wir halt dieses... Ne, ich glaube, Sicherheit ist sehr trügerisch, gerade in den großen Unternehmen, das sehen wir jetzt. Das Konzept ist aufgeraucht. Ne? Also diese Woche sehr viele spannende Gespräche hier bei dieser Veranstaltung in Stuttgart. Da hättest du echt mitkommen müssen. Driven by Innovation in der Wagenhalle. Das ist einmal jährlich. Letztes Jahr hieß es KI-Start, also Kickstart. Mhm. Dieses Jahr hieß es Driven by Innovation. Sehr gute Veranstaltung, kostet 69 Euro. Hast Top-Speaker, also jeder, der es sieht, nächstes Jahr definitiv, wird veranstaltet vom BBQ, vom Bildungswerk und von der Südwestmetall, also dem Arbeitgeberverband. Mhm. Waren auch IG Metall-Sprecher, also es ist eine coole, also du kriegst von allen was mit. Und also da waren sich alle sicher, dieses Sicherheitskonzept, was wir die letzten 20 Jahre gefahren haben. Mhm. Also auch was du sagst, da gehe ich mal zum Bosch, da verdiene ich gutes Geld, da bin ich sicher, da kann ich mir ein Haus kaufen und das ist halt nicht mehr existent. Ich glaube, dass wir das auf breiter Flur akzeptieren müssen, dass vielleicht sogar ein Startup, was agil ist, was vielleicht auch eine Welle, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt vielleicht auch mal 60 Stunden arbeiten, oh Gott, dass das der sicherere Arbeitgeber ist, wie vielleicht so ein ganz großer Koloss, weil sicher sind die Arbeitsplätze da momentan auch nicht.
Das stimmt, das ist richtig, genau. Ja. Nee, aber da muss ein Umdenken auch passieren und auch bei uns an der Hochschule ist das mittlerweile angekommen, zum einen in der Lehre. Vielleicht müssen wir in einem halben Jahr nochmal reflektiert drauf schauen, ob wir da ran sind. Auch ich, wenn ich jetzt persönlich mal auf mich gucke, ich bin jetzt auch nicht dieser klassische Risikogänger, um in ein Startup zu gehen, sondern ich war auch bei den Bosch und Porsche und Co.
Du bist jetzt Beamter.
Ja, in dem Sinne ist, ja. Ist es halt eine andere Risikobereitschaft, aber es schadet ja nicht, sich auch da auch mal reflektiert mit zu befassen.
Und man darf ja auch drüber reden, auch wenn man jetzt nicht den Weg gegangen ist, dann kennt man vielleicht den Schmerz, was hatte ich davon
abgehalten. Ja, ist ja auch okay. Und ich meine, es gibt ja trotzdem auch die Möglichkeit, dass wenn du jetzt irgendwie technisch unterwegs bist, dass da vielleicht, wenn du nicht sagst, ich bin nicht der Unternehmer, ich bin nicht der, der die Themen halt treibt, kann ich sie vielleicht technisch umsetzen. Und dann ist, glaube ich, ein cooler Match dann draus. Aber gut, wir sind ein bisschen, abgedriftet vielleicht noch. Vielleicht zum Schluss noch, was wären denn jetzt, also wir haben ein paar einzigartig, aber wir haben auf jeden Fall ein paar Stärken auch gehört für den Standort Deutschland und auch Europa. Du hast den EU AI Act angesprochen. Jetzt bist du da auch natürlich, weil es dich ein bisschen direkt betrifft, auch drin. Kannst du mir kurz beschreiben, was ist der EU AI Act und warum sollte man sich als Firma oder warum müssen wir uns als Firma damit befassen?
Da müssen erstmal, weil es drakonische Strafen gibt. Hm? Risikodiversifizierung.
Was sind da nochmal die Größenordnungen?
7% Jahres. Also du kriegst bei vielen Verstößen die Worst Case. Also es ist schon. Die langen schon zu bei eigentlich allen Verstößen. Also kurz gesagt ist ja der Datenschutz der Schutz der Daten und der AI-Act soll eigentlich betroffenen Schutz sein. Das heißt, wenn ich halt jetzt irgendwie sage, ich habe einen Spam-Filter, der mit KI funktioniert, ist das grün. Der AI-Act unterscheidet eigentlich in grün, gelb, orange, rot. Und rot ist jetzt beispielsweise, du hast eine Kamera in deiner Kantine und beobachtest deine Mitarbeiter und sagst, der Dennis guckt grimmig, ich habe ein Social Scoring dahinter oder sowas. Und darin wird es unterschieden und du musst quasi immer sagen, welchen Einfluss hat die KI auf den einzelnen Menschen. Beispiel, du machst KI im Recruiting-Umfeld, dann gehörst du immer zu Rot, Hochrisiko-KI nennt sich das.
Wegen den personenbezogenen Daten?
Ja, personenbezogene Daten ist wieder Datenschutz. Der AI-Act, und da muss man tatsächlich aufpassen, das sagen viele, der AI-Act ist tatsächlich eine ganz andere Ebene, weil der AI-Act fragt, wenn ich den Lebenslauf vom Dennis mit KI analysiere, wie hoch ist der Einfluss auf deinen Weg in dieser Firma, wenn KI zum Beispiel sagt, das ist ein besonders blöder. 100%. Weil niemand würde sagen, die KI sagt, ich brauche mir den Lebenslauf vom Dennis nicht angucken, dann gucke ich mir den trotzdem an. Und das ist quasi Hochrisiko-KI, das heißt, Hochrisiko-KI. Das heißt, wenn du zum Beispiel innerhalb der Personalabteilung auch intern mit Daten umgehst, darfst du das nicht. Warum? Weil eben die Wahrscheinlichkeit oder alleine die Möglichkeit besteht, dass ich eben einen relativ hohen Impact auf deinem persönlichen Weg habe.
Ein Beispiel im akademischen Umfeld wäre das Bewerten von Abschlussarbeiten mit KI. 100%. Ebenfalls nicht erlaubt.
Aber ganz
rot. Aus guten Gründen.
Genau. Oder dass du sagst, Scoring, Azubi-Bewertungen, also alles, was in diese Richtung geht. Aber auch zum Beispiel, wenn du Arbeitszeugnisse schreiben lässt. Also das ist alles schon raus durch den AI-Act. Und das regelt, und wie gesagt, aber wichtig ist halt zu verstehen, der AI-Act ist keine Verschlimmerung des Datenschutzes. Weil der Datenschutz schützt meine Daten, wo gehen die hin, wer kann das lesen, wurde der Lebenslauf ausgedruckt, ist das Blatt Papier irgendwo rumgelegen. Und der AI-Act fragt, wie ist die Auswirkung auf das Individuum? Und das ist dann quasi gelb, grün, rot, orange. Und das muss jeder da draußen tun. Das heißt, immer wenn du eine KI nutzt, kannst du eine Excel-Tabelle haben, wo da drin steht, ich nutze ChatGPT für mein Social Media, das ist grün, das hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendeinen Menschen da draußen. Und dann ist das erklärt. So, also wenn die Farbe sich verändert, umso mehr musst du dich erklären, sozusagen. Also wenn du jetzt sagst, ich schreibe für Kunden individuelle Angebote, das heißt, da kommt rein, guck mal, das ist das Transkript von dem Kunden, also sehr viele Informationen. Da müsste ich halt erklären, okay, das schützt mir die und die Arbeitszeit, verbessert die Qualität, aber ich denke da schon selber noch mit. Genau, das ist eigentlich so halbwegs, hoffentlich konnte ich es halbwegs erklären.
Deckt sich zumindest mit dem, was ich in meinem Kopf habe. Genau. Ja. Ich wollte jetzt gerade noch den Blick mit dem Akademischen auch mit reinbringen. Ne? Das ist jetzt auch beispielsweise die Bewertung von Abschlussarbeiten ist ein No-Go.
Ja.
Aus genau diesen Gründen, ein bisschen im roten Bereich. Alles, was in dem Form beispielsweise auch wissenschaftlich ist, arbeiten. Ne? Also gibt es auch ethische Grundsätze. Ne? Ich darf jetzt keine wissenschaftliche Publikation, idealerweise nur durch eine KI. Gibt es ein paar spannende Experimente tatsächlich, wo Leute mal versucht haben zu gucken, klappt das oder klappt das nicht. Können wir auch gerne mal an anderer Stelle dann diskutieren.
Witzig, ganz kurz, umgedreht ist wieder okay, ne? Also das ist ja eigentlich auch wieder das Interessante. Also wenn mein Bewerber sich bei mir bewirbt mittels KI, kein Stress. Wenn dein Studierender sich von ChatGPT helfen lässt, auch kein Stress, ne? Also es geht immer um den, der in der machtvolleren Position eigentlich ist.
Ja.
Also zumindest im AI-Act hat es keine Auswirkung, ob dein Studierender mit ChatGPT. Das hat dann vielleicht wieder akademische.
Nee, es hat ethische.
Oder ethische, ja, ja, aber nicht der AI-Act.
Genau, richtig, ja, genau. Aber jetzt haben wir diese Regelung und du hast jetzt zumindest mal schon mal gesagt, drakonische Strafen, ne? Und wir werden gezwungen, so ein bisschen, das schwang so ein bisschen mit, das lege ich dir jetzt absichtlich mal in den Mund.
Ja.
Nichtsdestotrotz haben wir aber eine Regulatorik. Mhm. Also wir sind zumindest in Europa, schreiben uns das immer ganz stark auf die Fahne. Wir gucken uns die Sachen an, wir haben eine Regulatorik. Ist das jetzt gut oder schlecht, jetzt deine persönliche Einschätzung?
Das kannst du, ich glaube, das ist beides. Also ich meine, am Ende der Zeit ist ja eine Bremse gut, wenn du bremsen willst. Eine Bremse ist halt nicht gut, wenn du beschleunigen willst. So, jetzt sind wir in der wirtschaftlichen Situation, wo wir hoffentlich viele verstanden haben, wir müssten jetzt mal beschleunigen. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich den AI-Act als Handbremse, die bis zum Ellenbogen hochgezogen ist. In dem Moment ist es schlecht, wenn du guckst, was andere Länder mit KI schon machen, würde ich sagen, dann fahre ich lieber mit angezogener Handbremse, als gab es ja die chinesische Frau, die Windeln und für ihren Schwiegervater, der zu Besuch war, eine Flasche Wein gekauft hat. Und dann hat die gute Frau in China halt keinen Kredit mehr bekommen, weil sie quasi im Social Scoring auf Endboss-Level war. Also ganz, ganz schlimm. Aber wir sind auf jeden Fall in Europa nicht in einer gesunden Mitte. Also das muss man auch ganz klar sagen. Also jedes Unternehmen in diese, also das ist ein Daimler, der kann da 500 Leute ransetzen, das juckt den nicht. Weißt du, die da irgend, aber wenn du ein 10-Mann-Unternehmen bist, das ist halt wie T-Sax. Das kannst du machen, also solltest du auch nicht machen, um große Firmen lahmzulegen, aber jeder hat die gleichen Regeln und das ist halt bestimmt oft eine Bremse. Ich glaube aber, in 5 oder 6 Jahren werden wir froh drum sein. Also ich glaube, die EU, also wenn du mich als private Person fragst, sage ich, ich glaube, das ist ganz gut. Also, wir können es ja final nicht bewerten. Wenn du mich als Unternehmer fragst, finde ich es massiv zum Kotzen. Also das ist auch wirklich, ich bin als private Person ganz da und als Unternehmer bin ich ganz da. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde es Quatsch, dass jeder alles erfüllen muss.
Ja, also ich verstehe die Unternehmersicht. Ich bin jetzt aber auch wieder akademische Brille auf ein Stück weit. Lieber, man hat nochmal so ein doppeltes, so ein Netz nochmal eingebaut, damit man eben nicht nachher rumfällt, also durchfällt und dann zu Schaden kommt. Auch wenn es im Moment vielleicht gerade als Handbremse empfunden wird oder auch massiv als störend empfunden wird, ist es sicherlich nicht verkehrt, sowas zu haben. Und ich weiß, die EU reguliert sehr, sehr viel. Ne? Aber wo ist die Flasche? Ja, ja, genau, mit den Deckeln. Das geht mir persönlich auch ziemlich auf den Zeiger. Vielleicht regulieren wir an manchen Stellen auch einfach ein bisschen overengineert an der Stelle. Aber zumindest im Bereich KI, wo wir einfach noch nicht wissen, wo die Reise hingeht. Ne? Keine Ahnung. Ne? Wir sind immer noch bei schwacher KI in der Klassifikation. Ne? Wir sind noch nicht bei starker KI angekommen, wobei OpenAI sagt 2-3 Jahre noch maximal.
Ja.
Wenn es 2030 ist, ist es auch schon ziemlich krass.
Aber auch dann glaube ich, und das ist dann halt wieder das zweite Herz, was in mir schlägt, auch dann wirst du es nicht aus Europa raus haben, dann wird es nur nie keine europäische Firma geben, die das hat. Also weißt du, also...
Ja, ist richtig.
Du kannst ja, wenn du sagst, in meinem Land werden keine Kettensägen verkauft, dann kann ja trotzdem jemand eine Kettensäge aus der Schweiz kaufen. Also ich glaube, wir haben da auch eine falsche Vorstellung von Schutz, aber wer sind wir hier im wunderschönen Baden-Württemberg, zwei Kasper, die hier einen Podcast aufnehmen, das zu bewerten? Ich glaube, da sind schon sehr viele sehr schlaue Leute mit im Boot, die das entscheiden, mit Gremien und Universitäten. Und ne, also ich
und selbst wenn nicht, dann kann man es immer noch zurückdrehen. Ne? Also selbst wenn wir in 2 Jahren feststellen würden, das geht voll nach hinten los, könnte man das ja noch zurückdrehen.
Das weiß ich jetzt nicht, aber es wäre zu hoffen.
Ja, da spricht der Optimist an der Stelle, ne? Genau. Ja. Gut, ich glaube, wir haben einen netten Rundumschlag zu dem Thema. Jetzt
sind unsere Frauen höchstwahrscheinlich, was haben wir gesagt, halbe Stunde?
Halbe Stunde, die sind jetzt weg.
Sind die weg?
Nee.
Also ich würde sagen, wir sind drüber. Also auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für die ganzen Reaktionen. Wahrscheinlich wird das hier jetzt nicht das nächste Video sein. Also auf jeden Fall unter dem Video zum Thema Automobilindustrie. Da ging es teilweise in den Kommentaren richtig ab.
Ja. Wir gucken auch, dass wir da noch die ein oder anderen Kommentare noch ja, fallen lassen.
Wenn das Video gelauncht wird, sind da, glaube ich, viele Kommentare beantwortet. Also haut rein, haut in die Tasten. Ihr müsst uns auch nicht alle toll finden. Ihr könnt auch reinschreiben, was ihr doof findet oder was ihr euch anders wünscht.
Helft uns, das Ding groß zu machen. Ja. Das heißt, wir sind ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Drückt den Abo-Button, ne? Ja. Lasst einen Kommentar drin, macht den Like-Button, wenn euch das gefallen hat. Und wenn ihr Ideen habt, ne? Sonst Martin und ich denken uns immer was aus, das ist natürlich auch okay. Aber wenn ihr Ideen habt, was wir an neuen Themen vielleicht auch mit aufnehmen sollten, dann schreibt uns das einfach, lasst es uns wissen, sodass wir dann vielleicht das ein oder andere Thema von euch dann auch andiskutieren können.
Ich zitiere Serda Somuncu aus seinen guten Zeiten. Mich interessieren nur drei Dinge. Billy Boy, Leopard Panzer und Nutella Schokolade, oder ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Also, ciao.